Deutschlandfunk. Der Tag.
Gas und Energie wird als Waffe gegen Deutschland eingesetzt. Aus meiner Sicht mit dem Ziel, das, was das Land in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet hat und Europa ausgezeichnet hat, zu zerstören, nämlich eine große Geschlossenheit, eine große Solidarität mit der Ukraine und eine große Bereitschaft für die Verteidigung von Freiheit auch einen Preis zu zahlen.
Den Wirtschafts- und Klimaschutzminister der Bundesregierung haben wir da gerade gehört. Robert Habeck hat an diesem heutigen Donnerstag die zweite Eskalationsstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Klingt nicht gut, ist es auch nicht. Aber immerhin, die Gasversorgung in Deutschland ist bislang gesichert. Jetzt geht es darum, dass das auch so bleibt. Rechtzeitig vorsorgen also, selbst wenn draußen gerade 30 Grad sind, wie hier am Nachmittag in Köln.
Es ist Sommer und zwar ein Sommer nach einer langen Pandemiezeit. Man will gerne draußen die Zeit genießen. Man will auch vielleicht mal ohne politische Trübsal im Kopf die Zeit genießen. Aber der Winter wird ja kommen. Wir müssen also jetzt die Vorsorge treffen und alles daran setzen, dass wir mit vollen Speicherständen in den Winter gehen.
So hat es der Grünen-Politiker heute Vormittag in Berlin angekündigt. Eine denkwürdige, angespannte Pressekonferenz war das, in der es viel zu erklären gab. Was ist das genau, dieser Notfallplan? Wer stellt den auf und welche Konsequenzen hat das und was können wir eigentlich tun?
Ich weiß, dass es manchmal banal klingt, aber diese Banalität muss man immer mit 41 Millionen Haushalten multiplizieren. Und bevor der Winter kommt, macht es eben Sinn, die Heizung noch einmal vernünftig einzustellen. Und das nehmen Sie jetzt mit 41 Millionen Haushalten multipliziert. Und dann sieht man, dass die kleinen, teilweise so belächelten, banalen Schritte in der Summe dann doch einen großen Unterschied machen.
Wir lassen uns das gleich alles en Detail von Ann-Kathrin Büsker aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio erklären und sprechen danach mit unserem Europakorrespondenten Peter Kapern über ein Thema, das es ebenfalls in sich hat. Die Europäische Union und den Westbalkan nämlich. 6 Staaten möchten rein in die EU, sind jetzt aber schon schwer genervt und frustriert und fühlen sich ganz schön auf dem Abstellgleis. Ob der Westbalkan-Gipfel in Brüssel daran heute irgendetwas geändert hat, auch dazu gleich mehr. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Die Preise steigen also erstmal nicht fürs Heizen, Kochen, Duschen, aber Fragen gibt es ohne Ende an diesem Tag. Egal, ob ich ein Finanzamt leite, ein Freibad, ob ich ein Chemieunternehmen habe oder ob ich einfach nur mein Wohnzimmer künftig warm haben möchte. Fangen wir mal mit diesen Notfallstufen an. Ann-Kathrin Büsker, die Alarmstufe ist die 2. von 3 Stufen. Wofür steht sie genau?
Für Probleme, und zwar bei der Gasversorgung. Also konkret für eine Störung. Das ist die grundsätzliche Voraussetzung, um diese Stufe ausrufen zu können. So steht es in der Definition. Und dieser Schritt, also dieses Ausrufen, das soll dann wiederum andere Maßnahmen möglich machen. Das ist zum Beispiel die Basis für den der gesetzliche Rahmen, um Gas einzusparen, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen. Wir haben ja gestern schon mal hier im Podcast so ein bisschen über das Energiethema gesprochen, angerissen zum Beispiel, dass jetzt auch der Plan ist, Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen, um eben Strom mit Kohle statt mit Gas zu erzeugen. Dafür soll eben dieser Schritt, diese Alarmstufe, die Voraussetzung schaffen und ganz insgesamt das Signal auch raussenden, Leute, es wird eng, wir müssen jetzt echt Gas einsparen.
Es wird eng. Warum gerade jetzt diese neue Notfallmaßnahme?
Ja, weil die Bundesnetzagentur mal durchgerechnet hat, also verschiedene Szenarien, ob das eigentlich klappt, dass Deutschland die Gasspeicher bis zum Winter voll kriegt. Die Heizperiode, die beginnt ja etwa Anfang Oktober. Gesetzlich gilt aber das Ziel bis November 90% Füllstand in den deutschen Gasspeichern, um dann eben über den Winter zu kommen. Nun hat Russland den Gasfluss ja reduziert über Nord Stream 1. Da kommen nur noch 40% an. Und dieses Gas, das bleibt ja nicht alles in Deutschland, sondern das wird zum Teil eben auch weiterverteilt in andere europäische Länder, die eben über Nord Stream 1 auch mitversorgt werden. Und die Bundesnetzagentur sagt jetzt, es ist unwahrscheinlich, dass die Speicher unter diesen Voraussetzungen voll werden können. Dann kommt ja auch noch diese Wartungsperiode ab dem 11. Juli. Da wird dann über mehrere Tage gar kein Gas mehr fließen. Und genau darauf will man vorbereitet sein. In Klammern auch darauf, dass es passieren könnte, dass nie wieder Gas da durchfließt, weil Wladimir Putin ist unberechenbar. Wir haben es inzwischen gelernt.
Ja, Nord Stream 1 meinst du dabei, ne? Wenn diese Wartung stattfindet. Das betrifft diese Röhre.
Ja, ganz genau. Nord Stream 2 ist ja nicht in Betrieb, sondern Nord Stream 1.
Ich habe es eben schon mal ein bisschen angedeutet. Was heißt das jetzt für uns alle konkret, die kochen wollen, die duschen wollen und die im Herbst eben auch die Bude wieder warm haben möchten?
Also eine gute Nachricht gibt es zumindest vorerst, und zwar dieser sogenannte Preisanpassungsmechanismus. Der kommt erstmal nicht zum Einsatz. Der würde es theoretisch ermöglichen, die jetzt steigenden Preise auch über bestehende Lieferverträge hinaus an die Endkunden weiterzugeben. Dann würde Gas für uns alle auf einen Schlag teurer werden wahrscheinlich. Trotzdem kommen diese Erhöhungen jetzt aber schon Stück für Stück bei uns an. Gas wird absehbar nochmal teurer. Das ist dann wiederum die schlechte Nachricht. Und wir alle sind jetzt halt aufgefordert, Gas einzusparen. Es ist schon so, dass jeder von uns am Ende als Privatperson nur einen kleinen Beitrag leisten kann. Aber Robert Habeck hat heute auch nochmal gesagt, ja, wenn jeder eben was macht, dann kommt am Ende schon was zusammen. Ein grundsätzlicher Schritt wäre jetzt zum Beispiel generell anfangen, Strom zu sparen. Dann muss überhaupt erstmal weniger produziert werden aus Kohle beziehungsweise auch aus Gas. Heißt immer Licht ausmachen, Geräte nicht im Standby-Modus halten, Neuanschaffung vielleicht auch nochmal nach Energieeffizienz ausrichten. Dann gilt Warmwasserverbrauch senken. Zum Beispiel, jetzt wird es unpopulär, durch kürzeres Duschen, Hände waschen mit kaltem Wasser, total uncoolen wassersparender Duschkopf. Wenn wir dann auf die Heizperiode gucken, die Räume vielleicht auch mal nicht ganz so hoch heizen. Also braucht man wirklich 23 Grad oder tun es vielleicht auch nur 19. Richtig lüften ist ja auch noch ein Faktor. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, vieles kann man als Mieter oder Mieterin jetzt auch nur bedingt regeln. Also zum Beispiel sowas wie eine angemessene Wärmedämmung. Da habe ich als Mieterin überhaupt keinen Einfluss drauf. Isolierende Fenster sind wichtig. Vielleicht sowas wie Umstieg auf Wärmepumpen. Solarthermie kann auch ein Stichwort sein, aber das geht dann tatsächlich generell eher an diejenigen, die selber über Wohnraum verfügen, also sowas wie ein Eigenheim haben.
Jetzt hat ja die Bauministerin von der SPD, Clara Geiwitz, gleich letzte Woche schon gesagt, also staatlich verordnetes Frieren, das geht gar nicht. Was zeichnet sich denn da noch an Verwerfungen in der Ampel ab, dass man da wirklich gemeinsame Maßnahmen jetzt auch sich zu entschließt?
Ja, ich muss sagen, ich fand den Satz von Geiwitz ehrlich gesagt ein bisschen populistisch, weil es geht ja gar nicht darum, irgendwie staatlich zu verordnen, dass irgendwer friert. Das kann der Staat ja auch gar nicht. Also der Staat kann dir oder mir nicht vorschreiben, wie hoch wir unsere Heizung drehen. Das geht ganz grundsätzlich ja gar nicht. Das kann niemand überwachen, nicht mal unser Vermieter oder unsere Vermieterin, selbst wenn die das vielleicht gerne würden. Geht eher nur darum, hier gesetzlich Maßnahmen zu schaffen. Es ist so, dass gesetzlich vorgeschrieben ist, dass eine gewisse Mindesttemperatur eingehalten werden muss. Beispielsweise auch im Arbeitsrecht, dass dein Arbeitgeber im Büro, wo du jetzt bist, eine bestimmte Mindesttemperatur im Winter schaffen muss. Und das kann man natürlich gesetzlich absenken, um zumindest schon mal so ein bisschen Spielraum zu schaffen, überhaupt, um es gesetzlich möglich zu machen, Temperaturen abzusenken. Was dann dein Arbeitgeber oder ich als Mieterin draus machen, ist dann am Ende noch unser eigenes Ding. Ich habe mich ein bisschen gewundert über Geiwitz an der Stelle. Ich glaube, das werden schon noch ein bisschen harte Verhandlungen jetzt auch. Natürlich geht es dann jetzt auch um die Frage, inwieweit kann man noch mal was ausgleichen? Also inwieweit muss man den Menschen tatsächlich auch noch mal mit konkreten Zahlungen helfen? Und da wissen wir ja alle, dass die FDP das Wort Schuldenbremse jetzt dick vor sich herträgt. Auch in dieser Hinsicht werden das harte Monate.
Und beim ersten Entlastungspaket, auch bei der Erhöhung der Pendlerpauschale, ist ja massiv kritisiert worden, dass das mit dem Gießkannenprinzip verteilt wird an die Bevölkerung. Und zwischendurch gab es Berechnungen, dass vor allem Porsche-Fahrer innen davon profitieren würden. Ich polemisiere jetzt ein bisschen. Zeichnet sich da dann bei der nächsten Runde ab, dass vielleicht etwas gezielter jene in der Gesellschaft unterstützt werden, die es wirklich ganz, ganz dicke brauchen?
Also das hat Habeck heute bei der Pressekonferenz tatsächlich nochmal betont, dass man jetzt diejenigen unterstützen muss, die es wirklich brauchen. Gilt natürlich dann auch am Ende für Unternehmen, weil für die steigen die Preise ja auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Landwirtschaft denke, die müssen ja auch alle irgendwie mit steigenden Preisen zurechtkommen. Teureres Gas bedeutet auch höhere Düngerpreise. Höhere Düngerpreise bedeuten höhere Lebensmittelpreise. So haben wir total Kettenreaktionen dann am Ende auch. Und deshalb ist es, glaube ich, auch schwierig, tatsächlich sehr gezielt zu entlasten. Da wird im Moment hinter den Kulissen über vieles nachgedacht. Spruchreif ist noch nichts.
Wichtig, dass du die Landwirtschaft in dem Kontext ansprichst, gerade angesichts der Trockenheit, die wir in vielen Teilen des Landes gerade wieder erleben müssen. Lass uns noch mal auch einen Blick auf die Industrie selbst werfen. Welche Folgen stehen jetzt den Unternehmen bevor?
Naja, die haben auch mit den steigenden Preisen zu kämpfen und sind jetzt natürlich auch angehalten, ihren Gasverbrauch zu senken. Das haben sie schon getan durch die gestiegenen Preise. Da guckt man natürlich als Unternehmer direkt, oh scheiße, wo kann ich hier irgendwie einsparen, damit ich doch noch über die Runden komme. Habeck spricht von 8% weniger Gasverbrauch alleine durch die zuletzt gestiegenen Preise. Und jetzt arbeitet man im Wirtschaftsministerium zusammen mit der Bundesnetzagentur an einer Art Auktionsverfahren, wo dann Unternehmen eingesparte Gasmengen zurückgeben können, quasi, die dann wiederum in die Gasspeicher gehen. Das bedeutet dann aber wiederum auch, dass man gegebenenfalls in der Produktion ein bisschen was runterfahren muss. Vielleicht hat das wiederum auch Auswirkungen auf die Beschäftigung. Was aber sehr klar ist, wenn wir jetzt im Winter in eine Mangellage kämen, weil wir die Speicher nicht vollkriegen, dann kämen das richtig Dinge. Dann fängt nämlich die Bundesnetzagentur ja an, das Gas zuzuteilen. Und dann stehen die Unternehmen, also die Industrie, als ganz Letzte in der Schlange, weil die eben keine geschützten Kunden sind.
Jetzt hat Robert Habeck auch vor einem Lehman Brothers-Effekt gewarnt. Also er bringt da jene Bank ins Spiel, die mit ihrem Geschäftsgebaren 2009 die Banken- und Finanzkrise ausgelöst hat. Was genau meint Habeck damit?
Ja, es ist die Warnung im Prinzip von einer Kettenreaktion. Und das betrifft diesen Preisanpassungsmechanismus, von dem ich eben gesprochen habe. Derzeit verhindert der eben, dass Versorger die steigenden Kosten beim Gaseinkauf direkt 1:1 an die KundInnen weitergeben können. Das geht allenfalls schrittweise. Nichtsdestotrotz müssen die Versorger aber ja Geld bezahlen, wenn sie Gas einkaufen. Wenn ihnen das ausgeht und sie nicht mehr liquide sind, dann können sie am Ende auch kein Gas mehr beschaffen. Und dann können sie niemanden mehr beliefern. Und das könnte dann so eine ganze Kaskade nach sich ziehen, wo dann die unterschiedlichen Akteure dieser Kette alle wirtschaftlich hops gehen und am Ende eben auch die einfachen Haushalte kein Geld mehr bekommen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der warnt auch entsprechend schon. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass diese Alarmstufe eben auch eine enge Abstimmung zwischen Politik und Verantwortlichen der Branche bedeutet. Man ist da jetzt also in täglichem Austausch und ich würde schon damit rechnen, wenn es hart auf hart kommt, dann kommt dieser Preisanpassungsmechanismus. Vielleicht kommt er spätestens dann, wenn Nord Stream 1 tatsächlich durch die Wartungsarbeiten vom Netz geht und vielleicht auch nicht wieder ans Netz geht.
Vielleicht Schlussfrage noch an Katrin, vielleicht oder sicherlich auch nicht so ganz einfach oder vielleicht auch gar nicht zu beantworten. Wir haben jetzt Stufe 2 von 3. Wie schätzt du das ein, dass wir auch noch die dritte Stufe dieses Jahr erreichen müssen?
Das ist im Moment überhaupt nicht abzusehen, weil wir einfach schlichtweg nicht wissen, was da kommt. Robert Habeck, der hat heute auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir uns aus seiner Sicht in einer ökonomischen Auseinandersetzung mit Russland befinden. Also, dass Wladimir Putin Energie als Waffe benutze, auch um hier in Deutschland beziehungsweise in Europa durch enorme Preissteigerungen die Geschlossenheit zu torpedieren und damit auch die Bereitschaft zu zerstören, der Ukraine zu helfen. Das ist aus Habecks Sicht das Ziel von Putin. Und wenn das Ziel ist, dann glaube ich nicht, dass Wladimir Putin den Gasfluss wieder hochfahren wird, sondern dass der eher die Daumenschraube noch mal stärker anlegt.
Danke an Katrin Büsker für diese Einordnung, Erklärung aus unserem Hauptstadtstudio. Tschüss, bis bald.
Okay. Tschüss.
An diesem Donnerstag beginnt der zweitägige EU-Gipfel, bei dem die 27 Mitgliedstaaten über die Beitrittsperspektive der Ukraine und der Republik Moldau beraten. Und die Auguren melden vorab, dass es gut aussieht für die beiden Staaten. In wie vielen Jahren sie beitreten könnten, steht zwar noch nicht fest, aber dass Moldau und die Ukraine EU-Mitglieder werden sollen, das scheint wohl entschieden in Brüssel. Ganz anders die Perspektive für den Westbalkan. 6 Staaten, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina, warten seit Jahren darauf, dass es vorangeht mit den Beitrittsgesprächen. Bisher tut sich aber wenig bis nichts und entsprechend frustriert sind die VertreterInnen der Balkanstaaten zu diesem Gipfel angereist. Peter Kapern, unser Europakorrespondent in Brüssel, hast du am Vormittag irgendetwas vernommen, das diese miese Stimmung etwas aufgehellt hat?
4 Stunden lang ist es diskutiert worden. Auf der einen Seite die EU-Staats- und Regierungschefs, 27 an der Zahl. Auf der anderen Seite die 6 Staats- und Regierungschefs der Westbalkanländer. Und es sollte eigentlich nur 2 Stunden dauern, diese Diskussion. Es sollte eigentlich eine Pressekonferenz stattfinden, anschließend eine Pressekonferenz von Charles Michel, dem Ratspräsidenten, Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin Und Emmanuel Macron, dem derzeitigen Ratspräsidenten der EU. Diese Pressekonferenz wurde immer wieder verschoben, dann plötzlich abgesagt. Und alle haben sich gefragt, was ist da passiert? Von Ratsseite heißt es, naja, das hat jetzt einfach Zeitgründe, weil wir ja gleich zum regulären EU-Gipfel übergehen wollen. Trotzdem, das hat das Rätselraten hier im Pressesaal gar nicht beenden können. Und dann hat vor, lass mich kurz auf die Uhr schauen, etwa einer halben Stunde eine Pressekonferenz begonnen, von drei Ministerpräsidenten vom Westbalkan. Und wenn ich denen jetzt zugehört habe, dann kann ich nur eine Schlussfolgerung ziehen. In diesen vier Stunden, die da diskutiert wurde, da sind die Fetzen geflogen. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Das war eine Unterhaltung, wie Franz Müntefering mal gesagt hat, eine Unterhaltung im Stehen. Die Enttäuschung bei den Regierungschefs der Westbalkanländer darüber, dass es wieder keinerlei Fortschritt für kein einziges dieser Länder gibt auf dem Weg Richtung EU, ist immens. Sie ist groß. Sie sind empört darüber. Sie machen massive Vorwürfe. Wenn du merkst, liefere ich ein paar Quotes. Die sind wirklich aufschlussreich. Also beispielsweise Edi Rama, der Ministerpräsident von Albanien, der hat gesagt, es sei eine Schande, dass hier ein einziges Land, er meint Bulgarien, zwei andere Länder, alle drei sind NATO-Mitglieder, als Geisel nimmt. Die beiden anderen Länder sind Nordmazedonien und Albanien. Die beiden haben die festen Zusage, dass die Beitrittsverhandlungen, die konkreten Beitrittsverhandlungen jetzt beginnen können, seit zwei Jahren in der Tasche. Bulgarien blockiert das. Und er sagt, es sei eine Schande, dass 26 andere Staaten dabei tatenlos zuschauen, das dokumentiere deren Impotenz. Er sagt, wir kommen hierher und Sie, also die EU-Staaten, die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder, die erzählen uns, dass Wladimir Putin sehr krank sei. Und er sagt, na, vielleicht ist das so, aber offen gestanden, dieser Ort hier, Brüssel, sieht auch nicht besonders gesund aus im Moment. Und so weiter und so weiter. Also große Empörung unter den Staats- und Regierungschefs.
Bulgarien hast du jetzt schon angesprochen, ist ja selbst seit 2007 Mitglied, wenn wir uns da zurückerinnern. Auch der Beitritt dieses Landes war in den Nullerjahren schon ganz schön umstritten. Jetzt also ist Sofia der große Blockierer und verhindert diese Beitrittsgespräche. Was treibt die Bulgarinnen und Bulgaren dabei an?
Naja, sie sind da verstrickt in innenpolitische Auseinandersetzungen, die sich um nationalistische Narrative drehen. Die überbieten sich in der Diskussion darum, wie bulgarisch Nordmazedonien eigentlich ist. Und Nordmazedonien soll das eingestehen und beispielsweise der bulgarischen Sprache einen besonderen Schutz geben, was keinen in der Realität keinen Widerhall hat, sich nicht dort widerspiegelt in der Realität Nordmazedoniens, sondern wirklich ausschließlich zurückzuführen ist auf die internen Debatten, die innenpolitischen Debatten in Bulgarien, wo der eine nationalistischer erscheinen will als der andere, um sich bei den Wählern angenehm zu machen. Aber auch da noch einmal ein kurzer Blick auf Edi Rama. Er sagte, es ist ja gar nicht nur Bulgarien, sondern es ist die Heuchelei vieler EU-Länder, die verhindert, dass wir in die EU kommen. Und ja, da sei doch noch mal kurz daran erinnert, im Moment blockiert Bulgarien die Aufnahme der Verhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Davor war es Griechenland, das so lange blockiert hat, bis Nordmazedonien seinen Namen, seinen Landesnamen geändert hat. Und davor war es Frankreich, das wegen eines nahenden Wahlkampfes den Westbalkanbeitritt blockiert hat, weil Emmanuel Macron sich nicht dem Vorwurf der Rechtsextremen aussetzen wollte. Er öffne der EU, in der EU immer mehr Tür und Tor für alle möglichen Länder. Also es gibt immer innenpolitische Beweggründe, die diese Schritte in Richtung Erweiterung blockieren in einzelnen Ländern. Ein weiteres Beispiel, das Kosovo wartet darauf, endlich von der EU die Visafreiheit erteilt zu bekommen, dass also Bürger aus dem Kosovo ohne Visum in die Europäische Union einreisen dürfen. Länder, die diese Visafreiheit haben, die haben wahnsinnig viele Vorbedingungen erfüllt. Das Kosovo hat diese Vorbedingungen seit Jahr und Tag erfüllt. Trotzdem gibt es diese Visafreiheit nicht. Warum? Weil zwei Länder, nämlich Frankreich und die Niederlande, dieser Entscheidung blockieren. Warum blockieren sie dies? Weil sie Angst haben vor der innenpolitischen Debatte, weil die Regierungen Angst haben, von Rechtspopulisten und Rechtsextremen in der Innenpolitik unter Druck gesetzt zu werden. So sieht der Alltag in der im Bereich der Erweiterung der EU Richtung Westbalkan aus. Und das hat zu dieser großen Bitterkeit geführt, die hier immer noch aufgeführt wird bei der Pressekonferenz, die noch immer läuft, die ich hier mit einem Auge auf einem Bildschirm sehen kann.
Peter, dieses Blockieren oder auch Heucheln oder auch Aufhalten und Nichtstun der EU-Mitgliedstaaten, das zerstört Hoffnungen, das nährt Misstrauen gegen die EU. Und nicht zuletzt macht man sich damit, du sagst es selbst, zum Getriebenen von ExtremistInnen. Da frage ich mich, wieso gibt man überhaupt den Ländern eine Perspektive, wenn man das, ich spitze jetzt mal zu, eigentlich gar nicht ernst meint?
Ich glaube nicht, dass man es nicht ernst meint. Ich glaube schon, dass bei vielen Politikern in der Europäischen Union die geostrategische Einsicht, die vollkommen korrekte geostrategische Einsicht vorherrscht, dass diese Länder in die Europäische Union gehören. Das steht auch so in den Verträgen, dass diese Länder, wenn sie bestimmte politische Voraussetzungen erfüllen, ein Anrecht darauf haben, in die EU einzutreten. Es ist nicht so, dass dies ein Gnadenerweis aus Brüssel ist, eigentlich, nach Wort und Sinn der Verträge. Man sieht, dass es geostrategisch extrem wichtig wäre, diese Länder aufzunehmen. Erinnern wir uns doch mal kurz an den Ausbruch der Corona-Pandemie, als in der EU auf einmal die Grenzbalken runtergingen und der Verkauf von Masken, Atemmasken und Beatmungsgeräten und Medikamenten und Schutzanzügen verboten wurde über die Grenzen hinweg, als auf dem Balkan große Not war und die Länder dort keine Handschuhe, keine Masken hatten. Da kamen Flugzeuge aus China und haben das geliefert. Da kamen Flugzeuge aus Russland und haben das geliefert. Und da war klar, das sind die großen Antipoden in der Weltpolitik, die versuchen, dort ihren Fußabdruck zu hinterlassen und dort ihre Einflusszone zu gründen. Und deswegen ist es doch nur klug, wenn die EU diese Länder in ihre eigenen Reihen aufnimmt. Diese Einsicht herrscht hier schon vor. Aber dann, wenn man dieses Versprechen einmal gegeben hat, dann schleicht sich der Alltag in diesen Erweiterungsprozess. Dann muss auf einmal Ministerpräsident X und Staatschefin Y, die müssen auf einmal Wahlen bestehen. Die müssen wiedergewählt werden. Die haben Angst vor Rechtspopulisten. Und dann kommt dieses heillose, tja, was soll man es Kuddelmuddel nennen? Diese heillose Erstarrung heraus, die wir hier seit Jahren erkennen können.
Und wenn wir umgekehrt mal auf den Balkan blicken, wie würdest du deren Zustand, den Zustand derer, der sechs, die rein möchten in die Europäische Union, bezeichnen im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit oder den Kampf gegen Korruption oder auch die wirtschaftliche Stabilität?
Extrem unterschiedlich. Und um es deutlich zu sagen, keines dieser Länder wäre in der Lage, heute EU-Mitglied zu werden. Das steht überhaupt nicht zur Disposition. Aber sie haben in unterschiedlichem Ausmaß verdient, in unterschiedlicher Weise näher an die EU und das Ziel Beitritt heranzukommen. Sie alle haben einen Reformprozess durchlaufen. In allen gibt es noch Defizite in diesem Reformprozess. Du hast die Bereiche genannt, wirtschaftliche Stärke, Stabilität der Institutionen, Unabhängigkeit der Justiz, Zivilgesellschaft und dergleichen mehr. Aber das Problem besteht darin, dass trotz der Reformanstrengungen sie im Moment das Gefühl haben, nicht schrittweise näher an die EU herangelassen zu werden. Schauen wir nochmal auf den Fall Nordmazedonien. Da geht es nicht darum, dass das Land heute beitreten soll, sondern da geht es darum, dass ein Verhandlungsprozess beginnen soll, der ohnehin nochmal viele Jahre dauern würde. Und der Beginn dieses Verhandlungsprozesses ist versprochen worden, zugesagt worden und nun kommt er nicht. Und darüber gibt es eine gigantische Enttäuschung.
So, und dann kommt ganz, ganz massiv on top, dass da ein Land namens Ukraine ist, das in einen Angriffskrieg hineingeworfen worden ist und jetzt doch gute Unterstützung aus Brüssel erhält, unter anderem dadurch, dass jetzt schon durchsickert, man will der Ukraine die Beitrittsperspektive geben. Das ist das Kernthema beim EU-Gipfel, der jetzt auf diesen Westbalkan-Gipfel folgt und auch heute an diesem Donnerstag beginnt. Das tut jetzt noch mal zusätzlich richtig weh, oder?
Ja, das tut weh. Das tat so weh, als das klar wurde, dass drei Regierungschefs, nämlich von Serbien, von Albanien und Nordmazedonien, gestern tatsächlich kurzfristig erwogen haben, diesen EU-Westbalkan-Gipfel heute in Brüssel zu boykottieren. Sie haben sich das nochmal anders überlegt, sind trotzdem hergekommen. Aber das zeigt schon, dass man sich jetzt wieder als Teil einer Gruppe von Beitrittskandidaten sieht, die dann nur wie Beitrittskandidaten zweiter Klasse behandelt werden. Und sie fürchten, dass die Ukraine da eine Vorzugsbehandlung erhält. Sie haben das heute ins Sarkastische gewendet. Edi Rama, der Ministerpräsident von Albanien, hat gesagt, an die Adresse der Menschen in der Ukraine: Glaubt bloß nicht, dass ihr jetzt große Vorteile davon habt. Eure Enttäuschung, sinngemäß hat er das so gesagt, eure Enttäuschung wird über kurz oder lang genauso groß sein wie unsere Enttäuschung, weil die EU einfach so ist, wie sie ist.
Ein Wort noch zu Deutschland. Der Bundeskanzler hat sich heute Morgen schon geäußert vor dem EU-Westbalkan-Gipfel und hat in einer sehr scholzomathaften Art formuliert, ich zitiere ihn mal: Wir fühlen uns verantwortlich dafür, dass die Länder Erfolg haben mit ihren Bemühungen, also sprich in die EU aufgenommen zu werden. Ist das die deutsche Unterstützung, die sich die Balkanstaaten wünschen?
Schwer zu beurteilen von hier, und es ist immer leicht, sich zu mokieren über diese, ich sag mal so, seltsam verschraubten Sätze des Bundeskanzlers. Aber vergessen wir nicht, er war gerade erst auf dem Westbalkan. Er hat sich dort in die Bresche geworfen. Ich glaube, er ist in der Tat ein Anwalt dieser Erweiterung um die Westbalkanstaaten. Ich glaube, daran kann kein Zweifel bestehen. Aber auch er kann keine Änderung der innenpolitischen Lage in Bulgarien erzwingen. Es gibt da einen Silberstreif am Horizont. Vielleicht darf ich das noch sagen, damit unsere User nicht völlig hoffnungslos in den Rest des Tages marschieren. Es gibt da einen Silberstreif am Horizont. Da ist ja gestern die Regierung von Bulgarien gestürzt. Die Regierung, die eigentlich diese Blockade aufheben wollte. Aber die größte Oppositionspartei, die Christdemokraten, haben gesagt, wir sind bereit, mitzuhelfen, diese Blockade jetzt aufzuheben. Und es halten sich Informationen und Gerüchte, dass sich da in den nächsten Tagen in Bulgarien etwas bewegt. Und dann könnte vielleicht tatsächlich demnächst, könnten dann die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien gewinnen. Aber die Messe in Sofia ist noch nicht gesungen. Und wenn sie gesungen ist, dann werden wir berichten können, wie sie geklungen hat.
Darüber berichten wir auf jeden Fall. Peter Kapern in Brüssel, danke dir für diese Einschätzungen und ganz besonders für den Silberstreif, der auch mich ein bisschen leichteren Herzens das Gespräch mit dir beenden lässt. Frohes Schaffen weiterhin. Tschüss.
Danke dir, Barbara. Tschüss.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.